Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, ihr Lieben, von mir auch nochmal einen schönen guten Morgen und es freut mich total, wieder hier zu sein bei euch. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das sind so ungefähr so 1,5 Jahren. Genau, da war ich das letzte Mal hier und hatte eine Predigt gehalten. Ich habe letztes Mal nachgeschaut, was war nochmal das Thema. Ich bin mir sicher, die meisten werden sich wahrscheinlich nicht erinnern. Es hieß Gott im Sturm. Ja, vielleicht hat es sogar bei dem anderen geklingelt. Zumindest die, ja, schön. Also die zentrale Aussage war, dass Stürme, also Lebensschicksale, Herausforderungen uns in unserem Leben begegnen und uns manchmal in die Knie zwingen können, dass sie jedoch auch mit Zweck und auch mit Ziel verbunden sind. Und das ist, Gott kennenzulernen, was in Verbindung steht mit Johannes 17, Vers 3, wo ausgesagt wird, dass das ewige Leben darin besteht, dass man Gott und seinen Sohn Jesus Christus erkennt. Das heißt, Erkenntnis Gottes ist immer auch in Verbindung mit unserem Leben und dem, was in unserem Leben geschieht. Und die Frage, ob wir in der Lage sind, das in einen Zusammenhang zu bringen oder den Zusammenhang zu Gott zu erkennen. Genau, und heute möchte ich gerne den Blick von dem Einzelnen, also vielleicht auch von dem einzelnen Sturm oder Lebensschicksal oder auch der Lebenssituation, in der sich der Einzelne befindet, mehr auf die Gemeinschaft drücken. Nämlich die Gemeinschaft der Gemeinde. Denn auch Herausforderungen des Lebens, die gehen nicht an der Gemeinde vorbei, sondern sind meistens sogar hierin verwoben. Und es lohnt sich, dort einen Blick reinzuwerfen, gerade was unsere Gemeinschaft in den Gemeinden angeht. Genau, ich wusste nicht so ganz, wo ihr thematisch eigentlich seid. Ich habe einen Text rausgesucht aus Galater 6. Ich hatte jetzt eben erfahren, dass vor 2 Wochen ihr schon mal zu den Versen 1 bis 5 eine Predigt hattet. Ich hoffe, es wird nicht allzu redundant, aber ich habe noch ein paar mehr Verse drin, deswegen denke ich, das wird doch für uns alle ganz gewinnbringend werden. Genau, ich lese die Textstelle einfach mal vor, die steht in Galater 6, Verse 1 bis 10. Genau, wer eine Bibel hat, gerne einfach mitlesen. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich gesinnt seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage der anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Genau, der Textabschnitt wird auch Mahnung zur Brüderlichkeit genannt. Ich dachte erstmal, das würde ich so zum Thema der Predigt erklären, aber ich dachte, das hört sich irgendwie nicht so, catch nicht so ganz. Aber eigentlich trifft es doch am ehesten, wenn man sich diesen Bibeltext anschaut und sieht, was hier steht. Ich kann nicht auf all diese 10 Verse eingehen. Ihr merkt, das ist eine ganze Summe, die da so einem entgegenkommt. Deswegen werde ich so auf ein paar Blitzlichter eingehen, wo ich denke, die können uns gerade, wenn es um uns als Gemeinde geht, um unser Miteinander und auch unsere Frage des Glaubensweges, den wir gemeinsam gehen, ziemlich hilfreich sein. Deswegen schauen wir zuerst nochmal auf den ersten Vers, der uns hier begegnet ist. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Bei der Vorbereitung war eines der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist beim Lesen dieses Abschnittes, dass Verfehlungen, man kann auch über Sünde sprechen, am Ziel vorbeigehen, schuldig werden, als ein aufkommendes Phänomen unter Menschen in der Gemeinde bewusst gemacht wird. Das wird nicht als irgendeine Unmöglichkeit abgetan oder als ein Unding, worüber man eigentlich auch nicht reden kann, sondern wie wir es auch selbst in unserem Alltag und auch in der Gemeinde erleben, Verfehlungen widerfahren uns und zwar allesamt. Es passiert und wir kennen diese Konsequenz, die oft damit zusammenführt, dass wenn wir uns versündigen oder auch schuldig fühlen vor Gott, wir meistens merken, dass unsere Beziehung zu Jesus irgendwie uns schwierig erscheint. Schwierig erscheint, dass wir dann vor Gott treten und mit ihm das klären, sondern wir fühlen uns dann meistens irgendwie schlecht und suchen vielleicht manchmal auch für so eine gewisse Zeit so eine Distanz zu Gott. Es geht uns manchmal auch nicht anders, wenn wir vor anderen Menschen schuldig werden oder wenn uns Verfehlungen ereilen, die unsere Unzulänglichkeiten offenbaren. Das ist passiert, das ist nicht die Frage, sondern das, was der Text hier angeht, ist, wie geht man eigentlich damit um? Also was machen wir, wenn wir sündigen oder was der Text hier ganz genau fragt, nämlich was, wenn jemanden aus unseren Kreisen von deinen Brüdern und Schwestern Verfehlungen ereilen, Sünde, die vielleicht sogar dich selbst betrifft oder gegen dich geht? Interessanterweise erlebt man es immer wieder, vielleicht kennt ihr das aus so eurer eigenen Familie oder aus den engsten Beziehungskreisen, dass gerade dort Verfehlungen meistens nicht allzu empathisch aufgenommen werden. Also gerade dort, wo so die engsten Beziehungen sind, reagiert man manchmal in stärkerer Weise gehässig, kalt oder unempathisch als bei fremden Leuten. Manchmal nimmt man Fehler zum Anlass, um den anderen mal richtig was reinwürgen zu können. Vielleicht hat sich nämlich im Laufe der Zeit so das ein oder andere an Frust angestaut und da ist die Verfehlung des anderen doch nochmal ein ganz liebsamer Grund, um mal richtig reinzuhauen. Ich kenne das bei manchen, die sammeln Verfehlungen des anderen so ein bisschen als so ein Katalog, so eine Art Munition, die man verwendet, wenn man selbst Schiffbruch erlebt. Gemeinden sind davon nicht ausgenommen. Vielmehr noch, sie stehen in akuter Gefahr, nicht gut miteinander umzugehen. Das ausgerechnet an dem Ort, wo die Heiligen versammelt sind, wo Nächstenliebe großgeschrieben wird, auch darin Unfrieden entsteht, gerade in dem Umgang mit Verfehlung. Umso mehr brauchen wir die Mahnung von Paulus zur Brüderlichkeit. Was sagt er? Helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Eins ist klar, wenn wir die Bibel lesen. Sünde wird nicht unkommentiert gelassen. Das ist auch Aufgabe der Gemeinde. Es ist nicht möglich, dass in Gemeinden Dinge passieren, öffentlich, die einfach stehen gelassen werden. Aber sanftmütiger Geist impliziert, dass wir getrieben sind von der Liebe Jesu für den anderen. Und diese Haltung muss an einem selbst geprüft werden. Und Paulus geht, wenn es um Verfehlungen geht, wenn es um Dinge geht, die man in seinem eigenen Leben wahrnimmt oder auch die im Kontext von Gemeinden passieren, noch einen Schritt weiter und macht es ganz zentral. In Vers 2 heißt es, einer trage der anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich finde das eine extrem interessante Herangehensweise, wie Paulus diese Art der Interaktion gerade unter den Geschwistern präsent macht. Dass er sagt, es geht nicht allein darum, dass wir versuchen, Verfehlungen anzugehen, dass wir sagen, wir müssen was dagegen tun, wir müssen auch die Sünde angehen, die vielleicht in unserem Leben ist, sondern dass er ganz klar dazu aufhört, dass er sagt, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, führt letztlich dazu, dass wir miteinander vorangehen können, und zwar indem wir die Last des anderen tragen. Denn ein Grund für Verfehlung, ein Grund auch dafür, dass wir in Sünde fallen, liegt meistens auch darin verbunden, gerade wenn du schon länger mit Jesus gehst, du bist ja auch nicht davor gefeilt, aber es kann oft darin liegen, dass du in deinem persönlichen Leben vor großen Herausforderungen stehst, dass du Lasten zu tragen hast, die dir auch manchmal zu viel werden und dass man dadurch auch im Glauben in Schieflage gerät und selbst aus solchen Sachen auch nicht mehr herauskommen. Umso mehr fällt auf, wie angewiesen wir auf Hilfe sind. Wir brauchen einander. Jesus hat uns daher nicht als Einzelkämpfer in die Welt gesetzt, sondern er möchte, dass wir in der Gemeinschaft Gottes Charakter leben und ihm so gleich werden. Im Epheserbrief beispielsweise sagt Paulus ganz konkret: Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist die Umgangsweise, die für eine Gemeinde vorausgesetzt wird. Lasten tragen geht nur, wenn wir um die Lasten des anderen wissen. Und das bedeutet, wir müssen uns mit dem anderen auseinandersetzen. Erst dann können wir gezielt beistehen, ermutigen und auch füreinander beten. Und diese Haltung macht Paulus für die Gemeinde in Galatien ganz stark, weil er ganz genau weiß, alleine geht es nicht und auch mit unseren Verfehlungen oder dem Umgang mit den Verfehlungen kommen wir in Schieflage, wenn wir nicht wissen, was ein brüderlicher Umgang ist. Damit komme ich zu einem weiteren Punkt, der Gemeinden ganz zentral angeht. Ich springe ein bisschen und zwar zu den Versen 7 bis 9. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. In vielen Gemeinden, gerade in Deutschland, sehen wir uns mit einem grundsätzlichen Problem konfrontiert. Manchmal, gerade wenn wir Mitglieder in der Gemeinde sind, wenn wir aktiv sind in der Gemeinde und uns auch bereit erklärt haben, im Reich Gottes zu arbeiten, mit unseren Geschwistern, dann kann man sich manchmal fühlen wie auf so einem Feld, auf dem man Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr umgräbt, ackert, das heißt Gedanken investiert, Zeit investiert, Projekte angeht. Aber dieser Acker wirft einfach nicht viel ab. Man kämpft vielleicht um Mitglieder, man erreicht weniger Menschen, als man sich wünscht. Die Arbeit im Reich Gottes, gerade auch in der Gemeinde, kann manchmal sehr frustrierend und auch auslaugend sein. Und anstatt Dank und Anerkennung für sein Engagement, erntet man von den eigenen Leuten oft viel Genörgel. Dies ist nicht gut, jenes läuft nicht, der Typ ist unzuverlässig, ja, unser Pastor, mit dem wird's nichts. Ich weiß nicht, was davon du vielleicht kennst, vielleicht auch nicht das, was ich gesagt habe, aber in Gemeinden stehen wir oft vor einer Herausforderung, nämlich, dass wir mit geistlichen Motiven ins Reich Gottes einarbeiten, aber dass wir ohne Mutmachendes unsere Ausdauer doch sehr gezerrt und wir auch zermürbt werden. Dass wir frustriert werden. Und wir uns fragen im Reich Gottes, was machen wir eigentlich? Wofür reiße ich mir eigentlich den Hintern auf? Gott, wo wirkst du eigentlich? Der Wandel im Heiligen Geist, der birgt eine Versuchung mit sich. Und diese Versuchung ist, vom Geist abzufallen. Damit geht einher, sich lieber auf sein Fleisch zu verlassen. Und Vers 8 ermahnt genau das, dass man letztlich vielleicht gut anfängt, aber dass man dennoch im Verlauf seiner Arbeit und seiner Zeit den Fokus verliert und auf sein Fleisch anstatt auf den Geist sieht. Gott weiß das. Gott kennt uns. Er weiß um unsere Herausforderungen. Und deswegen heißt es nicht umsonst, stellvertretend auch für eine solche Gefühlslage, das Gute will ich, aber vollbringen tue ich das Böse. Oder wenn es um den Glauben geht, ich glaube oder ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Ich kenne es selbst oder aus persönlicher Erfahrung, dass ein anfänglicher Eifer für Gott sich auch umschlagen kann in Frust und dass aus Frust Zweifel werden kann. Und das auch gerade im Kontext von Gemeinde, im Kontext meiner Glaubensgeschwister. Und ich hoffe, das reißt den Bogen nicht zu weit aus, aber es gibt einen ganz krassen Ausdruck dazu in der Bibel, und zwar von Jeremia selbst, der ganz unverhohlen gesagt hat, in einer Zeit, in der er enorm Frust hatte, gerade in der aktiven Arbeit für Gott: Ich habe keine Zukunft mehr, vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. Klagelieder 3, Vers 18. Geht's dir auch manchmal so? Verlässt dich manchmal der Mut? Was sagt die Bibel? Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Interessant ist die Person Paulus hier. Denn Paulus kennt diese Gefühlslagen. Er kennt diese Momente. Er hat in seiner eigenen Lebensgeschichte all diese Dinge schon durchlebt. Da, wo er Herzblut, wo er Schweiß investiert hat, kam oft alles zurück, aber kein Dank. Denk mal an die Korinther. Ich weiß nicht, was das für eine Gemeinde war, aber ich glaube, so ganz leicht hatte der Paulus es nicht mit denen gehabt. Was sie ihm an Kopfzerbrechen bereitet haben, also da tut mir der Paulus manchmal schon ziemlich leid. Wie ist er eigentlich damit umgegangen? Ich glaube, der Paulus, der war kein Übermensch. Der war auch nicht ganz anders situiert als du und ich. Es ist nicht so, dass er nie gestruggelt hat. Dass ihm vielleicht auch manchmal vielleicht der Mut abhanden kam oder der sich gefragt hat, was mache ich hier? Aber er wusste auch, wo seine Kraftquelle zu finden ist. Und die ist nicht bei ihm selbst, sondern Gott ist seine Kraft. Auf ihn setzt Paulus alle seine Hoffnung. Er hat erkannt, dass Jesus für ihn den Siegespreis bereithält und dass es eine weltliche Sicht gibt, mit der wir Dinge begutachten können. Aber es gibt auch eine göttliche Perspektive und die ist eine ganz andere. Und sie kommt zu ganz anderen Schlüssen als wir. Das, was für uns manchmal wie eine Niederlage aussieht, wie ein Fall, wie etwas, was sich nicht rentiert, das kann aus göttlicher Perspektive ein gewaltiger Sieg sein. Und in der Bibel haben wir dazu unzählige Beispiele. Ein ganz zentrales. Was war eigentlich die Kreuzigung? War das nicht die dunkelste Stunde, der Moment, wo Jesus selbst am Kreuz starb? Und mit ihm alle Hoffnung. Was haben die Jünger sich eigentlich dabei gedacht? Waren die ekstatisch, voller Freude? Wir sehen da was ganz anderes. Aber dennoch gilt, dort war, ohne dass jemand etwas davon ahnen konnte, der größte Sieg errungen worden. Und das lehrt uns etwas. Das zeigt uns nämlich auf, dass es menschliche Perspektiven gibt und es gibt göttliche Perspektiven. und beide stehen sich oft diametral gegenüber. Und wir tun in der Gemeinde gut daran, das eine nicht mit dem anderen zu verwechseln. Jesus lehrt uns nämlich neu zu denken. Und zu diesem neuen Denken gehört, dass wir nicht aus eigener Kraft leben können. Dass wir nur stark werden können durch den Glauben. Und dass wir daher uns immer wieder neu erfrischen lassen müssen durch den Geist. Und deswegen, wie es auch der Vers 8 nahelegt, auf den Geist sehen müssen. Dadurch sind wir erst in der Lage, den Vers 9 mit neuem Mut anzunehmen. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Mit anderen Worten, man darf im Reich Gottes auch schwach werden. Und viele können auch aufgeben oder ihnen können der Mut abhanden kommen. Aber wozu Gott uns eigentlich animiert ist, zu sagen, aufgeben können andere. Manchmal gilt es, so wie C.S. Lewis es zum Beispiel auch gesagt hat, eine Stellung zu halten, einen Posten nicht aufzugeben, Treue zu haben. Es gibt so viele Menschen, auch unter Christen, die schwimmen von A nach B, immer mit dem Strom und der Sensation. Churchhopping, Events, das ist schön und gut, das kann man gern machen, aber wertvoll ist das nicht. Beständigkeit ist wertvoll. Und lass dich darin ermutigen, dass Jesus dein Werk sieht und dass er unsere Kraftquelle ist. Und die geht weit darüber hinaus, was die weltliche Perspektive ist. Und denkt an den Beginn der Predigt, Vers 1 bis 2. Wir sind als Gemeinschaft unterwegs, in der es notwendig ist, dass einer die Last des anderen trägt. Deswegen denk besser 2 bis 3 Mal daran, wen in der Gemeinde du meinst, in einer Weise angehen zu können, die ihm oder ihr wirklich nicht guttun kann. Überleg dir, in welche Familie du reingestellt bist. Das ist weder Grund noch ziellos. Also achte besonders auf die Leute, die in diesem Reich mitwirken und mitarbeiten. Ich komme noch zu einem dritten Punkt. Mission ist wichtig, aber zuerst kommen deine Geschwister. Der letzte Vers. Darum, solange wir Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann. Allermeist aber an des Glaubens Genossen. In Kapitel 6 steht im Fokus, dass wir einander tragen sollen. Paulus ruft ebenfalls dazu auf, Gutes zu tun, nicht aufzugeben. Das sehen wir an diesen Textstellen. Aber Gutes tun richtet sich am allermeisten an die Glaubensgeschwister. Das ist doch interessant, oder? Ich dachte, die sind schon gerettet. Dann sind die doch irgendwie schon befriedet, so im sicheren Hafen, alles gut. Was soll man sich denn um die kümmern? Ja? Ich dachte immer, wir müssen unsere gesamte Kraft dafür ausrichten, die da draußen irgendwie zu erreichen. Und ich glaube, dass wir manchmal gerade in dieser Perspektive einen gewissen Fehlgedanken aufsitzen. Den Fremden ehren, aber die eigenen nicht achten, das funktioniert nicht. Und das ist auch nicht das Ziel von Gemeinde. Aus mehreren Gründen. Denn die Gemeinde ist die geistliche Glaubensfamilie. Wir gehören zum einem Herrn und sind Kinder desselben Vaters geworden durch Gott selbst. Deswegen sagt Jesus auch so einen Satz wie, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jesus spezifiziert, was er mit seinen Brüdern meint. Das ist nämlich der ihm nachfolgt. Welcher Segen soll darin liegen, sich für das Reich Gottes oder für die Mission aufzuopfern, aber letztlich seinen eigenen Geschwistern in einer negativen Weise oder vielleicht sogar auch einfach in einer unzureichenden Weise zu begegnen? Ich habe in einem Missionsfeld etwas Ähnliches erlebt. Da wurden Helfer zwar gesucht, Aber die Behandlung war eher unzumutbar, würde ich das mal sagen. Und es hat Folgen. Weil so wirklich segensreich ist das nicht. Denn ein Außenstehender erkennt doch sofort, wie die Stimmung in einer Familie ist. Ich weiß nicht, wie oft ihr Gäste einladet in eure Familie. Was auch immer ihr in euren Familien macht, ein Außenstehender wird es ziemlich schnell merken. Deswegen, welche Atmosphäre ist denn eigentlich anziehend? Eine unliebsame? Also im Gespräch mit den dortigen zu erreichenden dem Missionsfeld fand ich das sehr interessant, dass sie das Fehlverhalten sehr genau wahrgenommen haben. Und ich würde deswegen sagen, dass das, was Paulus hier sagt, diese Mahnung zur Brüderlichkeit, mindestens einen ähnlich wichtigen, wenn nicht sogar einen wichtigen Stellenwert hat als eine Predigt. Oder als ein gutes Programm. Nämlich die Frage, wie sind wir als Gemeinde unterwegs? Wie gehen wir miteinander um? Wie kennen wir uns eigentlich? In einer Mitarbeitergruppe, in der ich jahrelang mitgearbeitet habe, da ging es sehr oft um die Frage nach Konzepten, nach Programmen, nach Ausrichtungsstrategien und so weiter. Sehr wichtig, also essentiell. Die Gemeinschaft aber unter den Mitarbeitenden, die war schwer aushaltbar. Wenig einladend, argwöhnisch. Und das hat nicht unbedingt zum Segen gedient. Gott hat deswegen nicht sein Reich oder auch unsere Arbeit weniger wirken lassen. Aber es ist dennoch eine ganz zentrale Komponente, die auch ihren Sinn hat und das merken gerade in der Erfahrung, in der Mitarbeit. Deswegen möchte ich euch das zusprechen. Bevor man große, langwierige, zehrende Projekte sich hineininvestieren möchte oder vielleicht das auch schon lange macht, nehmt euch auch die Zeit, tretet einen Schritt zurück und begutachtet eure Geschwister, die da sind. Denen gilt zuallererst eure Liebe und Mühe. Das andere ist auch wichtig, aber nicht wichtiger. Und das zeigt uns beispielsweise die Geschichte von Jona auf. Ich werde sie nicht ausführen, aber einen Satz möchte ich euch da mitgeben. Wichtiger als die Mission ist für Gott die Person, der Mensch. Zuletzt eine Ermutigung. Gemeindearbeit ist immer ein fragiles Unterfangen, ohne Frage. Und es ist ein ambivalentes Unterfangen, weil hier die Gemeinschaft der Gläubigen zusammenkommt und wir einen Gegner haben, der das nicht gutheißt. Aber gerade deswegen müssen wir immer wieder von Neuem unsere Angewiesenheit auf den Herrn wahrnehmen. Und ihn deswegen in unseren Mittelpunkt rücken. Denn ohne den Herrn kann selbst die beste Intention schiefgehen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Mahnung zur Brüderlichkeit ernst nehmen und von dem, was wir bereden und besprechen, genauso viel Zeit nehmen füreinander. Und eine Form, wie man dieses Füreinander auslebt, ist das gemeinschaftliche Gebet. Und ich würde genau dafür jetzt noch mal ein paar Minuten einfach nutzen. Lasst uns einfach mal als Animation zusammengehen in Grüppchen und lasst uns mal das, was uns gerade bewegt, teilen und dann füreinander beten. Hallo. Wir nehmen uns jetzt 3 Minuten, 4 Minuten Zeit. Geht mal zusammen, dreht euch zu eurem Sitznachbarn und besprecht mit dem, was geht eigentlich gerade bei euch ab? Was beschwert euch? Wofür soll der andere einstehen? Ja. Ja, Jesus, du siehst jeden einzelnen unserer Glaubensgeschwister hier, jeden einzelnen, wie es im Herzen aussieht, wie es auch uns in der Arbeit für dein Reich aussieht. Wir wollen uns ja bedanken für jeden Segen, den du schenkst. Wir danken dir für jede Ermutigung und Erbauung. Wir danken dir, Herr, dass du uns als Geschwister zusammengestellt hast. Dass du niemanden alleine gestellt hast, sondern du hast uns in Gemeinschaft gesetzt und darin die Möglichkeit gegeben, dass wir uns einander tragen dürfen. Und ich will dich bitten, Herr, dass du uns darin immer wieder neu bestärkst, dass wir an unserem Lauf mit dir daran erinnert werden und dass du uns immer wieder neu diese Perspektive schenkst, dass du uns in besonderer Weise ehren willst, dass du uns aber auch nicht in unseren Herausforderungen alleine lässt. Ich will dich bitten, dass dort, wo ja Mutlosigkeit, Müdigkeit oder auch Frust ist, Herr, dass du das aufbrichst, dass du neu deine göttliche Perspektive schenkst, dass du neu, ja, Menschen offene Augen schenkst für Bereiche, wo Hilfe notwendig ist, dass du Aussprechen schenkst dort, wo das notwendig ist, dass wir als Geschwister uns gegenseitig tragen dürfen und uns ermutigen und stärken dürfen, Herr. Und dafür erbeten wir deinen Segen. Amen. Noch ein Abschlussvers. Ich habe euch aus Jeremia diesen krassen Vers vorgelesen, wo es um diese, ja, wo es um diesen krassen Kampf geht, den er führt, wo er gesagt hat, dass ihn alle Hoffnung auf Gott verlassen hat. Und manchmal geht es, glaube ich, uns auch im Glaubensleben so, dass wir vielleicht nicht unbedingt nur oder in Gemeinden, sondern für uns auch in unserem Leben, wir manchmal das Gefühl haben, wir werden auch an Punkte gebracht, in denen diese Verse vielleicht auch für uns selbst wirklich gelten können. Ja, ich lese nochmal vor, da sagt er, ich habe keine Zukunft mehr, vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. Und wenn es dir so geht, dann will ich dir wenigstens nicht vorenthalten, wie es weitergeht. Nämlich nach dieser Klage, die Jeremia Gott bringt, schließt er mit folgenden Worten. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Amen.